Wurde von euch schon mal jemand auf die Probe gestellt? Wurde von euch schon jemand mal von Gott auf die Probe gestellt? Oder musste jemand von euch schon mal etwas loslassen, was ihm ans Herz gewachsen ist? Mose ging es auch so. Ich lese dazu aus dem 1. Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, sagte er zu ihm. Ja, antwortete er. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete das Holz für das Brandopfer und sattelte seinen Esel. Dann nahm er zwei seiner Leute und seinen Sohn Isaak und machte sich mit ihnen auf den Weg zu dem Ort, dem Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erblickte er den Berg aus der Ferne. Da sagte er zu seinen Leuten: Ihr bleibt mit dem Esel hier, ich werde mit den Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham lud seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm den Topf mit den glühenden Kohlen und das Messer. So gingen beide miteinander. Da sagte Isaak: Vater. Ja, mein Sohn. Schau, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. So gingen beide miteinander. Als sie die Stelle erreichten, die Gott ihm genannt hatte, baute Abraham den Altar. Dann schichtete er das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel: Abraham, Abraham! Ja, erwiderte er. Halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert. Als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Er holte das Tier, opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und den Ort nannte er Jahwes sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg Jahwes ist vorgesorgt.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich muss vor einer Weile nicht hier gewesen sein. Ich kenne kein Lobpreislied, was gesungen wurde. Dieses moderne Zeug von vor 5 Jahren oder von vor 10 Jahren. Okay, haben wir das auch erledigt. Aber da war schon manchmal der Grund auch so vom Rhythmus her, von der Melodie her, so zum Tanzen. Es zuckte in meinen Knochen, in den alten. Ich habe es mir verkniffen. Ich wollte euch nicht unnötig das Lachen abzwingen. Bevor ich jetzt ernsthaft weiterrede, bete ich. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Zu den beiden gehörten Texten, die auch während der Predigt Bedeutung haben werden, ein dritter, weil ihr ja so leistungsfähig seid, nämlich aus dem Markus-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 35 bis 45. Ihr werdet merken, wenn ihr nachschaut, das sind genau die Texte dieses Passionssonntages. Keine Kirchweihtexte und dennoch gerade das. Ich lese. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Es war gerade nach der Ankündigung, der dritten Leidensankündigung Jesu. Und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir von dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zur Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als die Zehn hörten, wurden sie unwillig und über Jakobus und Johannes, da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Der Herr segne uns dies, sein Wort. Amen. Wir haben miteinander telefoniert, der Hartmut und ich. Und ich habe gefragt: Was wollt ihr denn so? Was braucht ihr denn so? Und so zum Kirchweih und so. Dann haben wir miteinander so hin und her und die Lage der Kirche und unsere eigene Lage und so weiter. Und dann war für mich klar: Was gibt es für dieses Kirchweihfest für ein besseres Thema als das Thema Versöhnung? Versöhnt leben. Versöhnend leben. Versöhnt leben, versöhnend leben. Leben am Herzen Jesu. Und dazu gleich vorneweg, bevor zwei Vorbemerkungen kommen, eine Vorvorbemerkung. Vorhin, als der Lobpreis begann, kam auf einmal, das passiert ja hin und wann mal vom Heiligen Geist, ein Wort zu mir geflogen. Dieses Wort war, und das passt zu der Thematik, die ich zu Hause mir aufgeschrieben hatte: Ich suche eure Herzen. Ich suche eure Herzen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das, was Gott beim Abraham gesucht hat. Das klingt schmiegsam, ist aber herzhaft. Ich suche eure Herzen. Erste Vorbemerkung. Ein Fest, wo man sogar tanzen könnte, wenn man wollte und es geübt hätte. Ein Fest, was ist der Sinn von Festen, Geburtstagsfeiern, Jubiläen etc. pp. Auch eines Kirchweihfestes. Feste haben die Dimension von Besinnung, von Nachdenklichkeit, von Rückerinnerung, dankbarer Bewusstseinsmachung dessen, was Gott an mir getan hat. Aber auch die Dimension von Standortbestimmung. Wo stehe ich eigentlich? Wo steht ihr? Mit eurem Herzen. Wo steht ihr als Gemeinde? Mit euren Herzen zu Jesus? Mit euren Herzen zueinander? Wo stehen wir mit unserem Herzen zur Welt? Und wo stehst du mit deinem Herzen zu dir selbst? Ihr Lieben, das sind richtig heiße Fragen. Und ich wünschte, sie würden euch diesen Tag und die nächste Woche nicht mehr loslassen. Zweite Vorbemerkung, Versöhnung, ihr Lieben, ist die Grunddimension unseres Lebens. Die Grunddimension unseres Lebens. Der Spruch dieser Woche, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Versöhnung für viele, als Lösegeld für viele. Ihr Lieben, die Erlösung Jesu Christi ist das Versöhnungswerk. Versöhnung heißt, da kommen Welten zusammen, da kommen Personen zusammen, da kommen Himmel und Erde zusammen, da kommt zusammen, was zusammengehört. Zwischen Himmel und Erde, zwischen uns und überall. Versöhnung ist die Grundwirklichkeit unseres Lebens. Und jetzt nochmal, damit ihr es nicht vergesst. Wo brauchst du Versöhnung? Ich frage nicht, wo hast du Versöhnung erfahren und gelebt, sondern wo brauchst du Versöhnung? Ist es gut zwischen dir und Gott? Nicht gestern, sondern heute. Ist es gut in deiner Familie zwischen euch? Ist es gut in deiner Beziehung zu weiß ich wem alles? Hast du Frieden mit deiner Biografie? Mit dir selbst? Das sind die Fragen der Versöhnung. Wir feiern, ich hatte das schon gesagt, in der Passionszeit. Das ist gut so. Unterwegs mit Jesus hinauf nach Jerusalem. Das war kurz vor dem Predigttext eben die dritte Leidensankündigung Jesu an seine Jünger. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Ach ihr Lieben, was hatten Sie alles erlebt? Was habt ihr auch alles erlebt? Oder ich kann es ruhig mal sagen, was haben wir alles erlebt? Nur in 6,5 Jahren damals. Kurze, intensive Zeit. Die Berufung damals der Jünger hinter mich. Das war keine nette Einladung, sondern die Platzanweisung für uns. Folge mir nach hinter mich. Ich will vor euch hergehen. Ich gehe vor. Immer. Zu jeder Zeit. Da ist vom Leben der Nachfolge die Rede, ihr Lieben. Und dann kommt die Frage, die kam dem Petrus. Und da hat Jesus auch schon mal drüber geredet mit den Jüngern an anderer Stelle. Dann kommt die Frage auf einmal nach einem kurzen Stück Weg zwischen ihm und den anderen und Jesus. Was bringt mir das, Jesus? Was habe ich denn davon? Was hat dir der Weg mit Jesus gebracht? Hast du die Frage schon mal gehabt? Wie gesagt, die Frage nach dem Lohn. Das muss doch das muss doch Gewinn sein. Sonst kann ich es doch lassen. Nachfolge unterwegs mit Jesus, wir mit ihm, er mit uns, Alltag mit Jesus, nicht Kirchweih. Leben, und das heißt das eigentlich, Nachfolge, versöhnt leben, in der Nachfolge leben heißt Prioritäten, neue Prioritäten bekommen. Wo sind die neuen Prioritäten? Und wo, nicht die von gestern und als die Kirche gebaut wurde, sondern wo sind die Prioritäten heute für uns, für euch, für mich? bei allem Einsatz und dem auch verheißenden Gewinn. Aber eben auch, und das ist das Schöne bei Jesus, ihr Lieben, er geht eigentlich immer in Vorleistung, ist auch so, er ist immer in Vorleistung gegangen. Ehe er uns herausfordert, hat er erstmal den Sack aufgemacht. Jesus lässt sich nichts schenken, ihr Lieben. Hundertfach und noch mehr in dieser Zeit und in der neuen Welt. Hundertfach in Zeit und Ewigkeit. Es lohnt sich also, es soll sich lohnen, es wird sich lohnen, ihm zu folgen, versöhnt zu leben nach den brennenden Fragen vom Anfang und versöhnend zu leben. Aber dann auf dem Weg, und das passiert immer wieder, auch bei euch und auch bei mir, dann auf dem Weg auf einmal kommt die Angst auf. Ich kenne Angst, ihr Lieben, ihr hoffentlich auch. Schon wieder diese dritte Leidensankündigung Jesu. Es ging ja um sein Leiden, aber ihr Lieben, wenn es um sein Leiden geht, wenn es um Jesu Weg geht, dann riecht jeder wache Nachfolger, ups, das kann mir auch an den Rock gehen. Das heißt, also auch in der Nachfolge im Alltag kommen die steilen, mühsamen, unbequemen Abschnitte. Und ich könnte jetzt anfangen zu plaudern aus meiner Erinnerung von 6,5 Jahren, 94 bis 2001. Das würde Stunden dauern. Die steilen, mühsamen, unbequemen Abschnitte, Schmerzen, Tränen inbegriffen, aber auch Wunder, Heilungen, Befreiungen, Entlastungen und wunderbare Führungen. Das alles haben wir hier erlebt. Ich beziehe mich mal ruhig nochmal mit ein. So, darf ich? Danke. Ihr seid ja so nett zu mir. Das alles haben wir erlebt in Versöhnung, gefeiert, durchlitten und durchbetet. Durchbetet. Und ihr Lieben, ich erzähle euch jetzt nun wirklich nichts Neues. Diese Kirche selbst ist ein Wunder. Ich habe da mal sehr nachgegraben in meiner Erinnerung. Was kommt da noch hoch? Du hast mir noch ein bisschen aufgeholfen. Jetzt vorhin war schön, was ich nicht mehr zusammenkriegte. Dieses Stück Land, das war umkämpft. Und dann gab es ein Machtwort des Oberbürgermeisters Magerkort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes, das aus seinem Munde geht. Und damit war die Entscheidung getroffen. Hier entsteht eine Kirche, ein Brothaus, ein Versöhnungshaus und ein Brothaus. 6 Millionen Euro von der Landeskirche und anderen Landeskirchen waren zur Verfügung gestellt worden. Ihr Lieben, wir können jetzt eine ganze Weile gern und fröhlich unseren Frust ablassen über unsere Beziehung zur Kirche. Das ist sicherlich sehr ergiebig, aber nicht hilfreich. Ihr Lieben, Frust schieben, das tut euch nicht gut. Das macht krank. Wer ist denn so dämlich? Ja, du und ich. Also 6 Millionen Euro von dieser Kirche, an der wir uns so oft reiben, wo ich gesagt habe, als ich damals in den Ruhestand ging, durfte ich beim Bischof und den Superintendenten noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe viel erzählt, ich habe nicht nur Nettes erzählt, habe ich nie gemacht. Ich habe dann geschlossen meinen Rückblendebericht, meine immer von mir geliebte und doch immer ein wenig fremde Kirche. Aber meine Kirche, weil seine Kirche. Das ist der Schlüssel. In Reus hat alles begonnen. In der Friedhofskapelle hat alles begonnen. Muss ich es erst nicht auskauen nochmal. Das Wachstum in Reus, die Räume wurden zu klein, es wurde zu eng. Die Luft wurde knapp. Wunder. Und dann die Möglichkeit hier. Und dann kroch die Angst. Kirche hier am Rande eines sozialen Brennpunktes, ob das gut geht, ich kann mich gut daran erinnern, wurde mir damals gleich mitgeteilt. Und als ich das erste Mal hier war, war nach der Gemeinde, am Ende der Gemeindeversammlung meiner und meiner Frau Votum, wir sind nicht die Richtigen. Ich dachte, mein schönes Dorf. Und das hier alles, na schönen Dank auch. Und dann sagte Dietrich Herold, dann sind Sie der Richtige, wir sind ja auch noch da. Hat mich damals nicht über die Maßen beeindruckt. Wir sind da trotzdem hier gewesen, es ist alles Geschichte, wunderbar, war eine wesentliche Zeit. Also fürchtet euch nicht hier zu bauen. Bewahrung, Wunder, Festhallen, Gottesdienste, Alpha-Kurse, Hauskreise, Wunder über Wunder. Und immer war es das eine Thema, ihr Lieben, Versöhnung. Es gibt kein anderes, es wird langweilig, aber es gibt kein anderes. Und weil es in der Tat eigentlich kein langweiliges Thema ist, sondern ein herausforderndes Thema, unser ewiges Thema, versöhnt zu leben. Auch in dieser Gesellschaft. Das zentrale Thema. In Europa, das zentrale Thema, wo du hinguckst. Das eine einzige, wirklich wesentliche Thema ist Versöhnung. Und die Namensgebung war Programm damals. Da war ich noch nicht auf der Matte hier, da war ich noch im Quark. Programm Jesu. Und ihr Lieben, die Namensgebung war Berufung. Das ist eure Berufung. Versöhnung leben, versöhnend leben. Das sollte hier geschehen, das sollte hier erlebt werden und das sollte hier gelebt werden. Das sollte von hier ausgehen, atmosphärisch. Das sollten Menschen riechen, wenn sie herkommen. Das sollten Menschen spüren. Diese Herausforderung muss ihnen gleich an den Rock kommen. Das sollte, ich sage es jetzt mal modern, eure DNA sein. Und dann lesen wir diese Verse hier bei Markus heute. Wir wollen einen Fensterplatz am Himmel haben. Herrlichkeit. Die Jünger auf dem Berg mit Jesus. Ach, lasst uns Hütten bauen. Hier ist es so gemütlich. Mose, Elia, du und wir, herrlich. Brennmaterial haben wir schon, Bauholz haben wir auch alles da. Herrlichkeit. Kein Ende. Und wenn man so von Rüstzeiten zurückkommt, dachte man auch, ach du Schreck, jetzt kommt der Alltag. Ja, das ist es. Freunde, Herrlichkeit ist nur für den Alltag gedacht. Sie soll Wirkung in den Alltag haben. Die Herrlichkeit des geöffneten Himmels an Weihnachten für die alltägliche Wirklichkeit dieser Welt und deines und meines Lebens. Wir wollen uns hier einrichten. Ihr Lieben, die größte Gefahr von Kirche, die größte Gefahr von Gemeinden, die Aufbruch und Erweckung erlebt haben, ist die Gefahr, sich einzurichten. Es ist so gemütlich. So schön hier, so kuschelig. Wir kennen uns alle. Naja, schnacken wir ein bisschen einander, ein bisschen Kaffee trinken, alles wunderbar, herrlich. Ich karikiere bewusst, wer mich kennt, weiß das. Damit wird was deutlich. Und die Frage Jesu ist die, wisst ihr, was ihr bittet? Wisst ihr, was der große Zusammenhang dessen ist, wer Herrlichkeit ersehnt, der muss das andere auch wollen. Der Weg zum Ziel mit mir ist Versöhnung, Hingabe und Opfer. Versöhnung hatte immer seinen Preis. Mindestens den Preis meines Stolzes. Mindestens den Preis meiner Rechthaberei. Ja, das können wir. Ach, wie immer waren die Jünger Petrus und die anderen nicht viel weniger ernsthaft überzeugt von sich. Bis sie auf die Schnauze fielen. In der Tat, das kommt von ganz alleine. Die Herausforderungen kommen von ganz alleine. Ihr werdet ein Stück des Versöhnungsweges mit mir gehen, des Weges hinauf nach Jerusalem. Ihr werdet mitgehen, den Weg mit mir teilen. Aber diese Entscheidung ist nicht meine, sondern die des Vaters im Himmel. Und das hieß zugleich, das ist noch nicht unser Thema. Kommt noch. Liebe Schwestern und Brüder, Selbstgenügsamkeit, Vorteils- und Machtdenken unter den Frommen durchaus üblich und gern gelebt. Machtdenken, Durchsetzungs- und Ellenbogenmentalität haben bei mir, sagt Jesus, keinen Platz. Versöhnung heißt Dienst, Einsatz, Hingabe. Ach ja, das brauchten wir jetzt aber gar nicht. Jesus, und darum der Episteltext vorhin, Jesus, der große Versöhner. Jesus, der große Hohepriester. Jesus, der gute Hirte, der uns zusammenhütet, der die gerade so ein bisschen unterwegs sind, neugierig und weiß ich was, zurückholt, auf den Schultern trägt, der zusammenhütet. Wir, und jetzt kommt's, wir berufen zu Königen und Priestern. Das ist die Versöhnungsberufung zu Königen und Priestern. Und Hirten, das ist nicht bloß Hartmut seine Sache. Es gibt hirtliche Berufungen in der Gemeinde. Zuweilen sind hirtliche Männer und Frauen in der Gemeinde in dieser Berufung stärker unterwegs und berufen als der Pfarrer selbst. Der kann nicht alles. Muss er auch nicht, braucht er auch nicht, soll er auch nicht. Manchmal eben auch hirtlich. Noch einmal, es begann mit Gebet und Glauben, es begann mit dem großen Geschenk hier dieser Kirche. Es begann mit einem großen Geschenk von 6 Millionen. Es begann mit einer vorübergehenden zweiten Pfarrstelle, die ich damals besetzen durfte. Vorübergehend. Das ist das, was wir ständig erleben in dieser Kirche, vorübergehend. Eine Orgel, die uns dann von der Landeskirche gerade so aufgedrängt wurde. Wir wollten ja gar keine, wir waren mit der Band ganz zufrieden. Dann sogar noch Glocken. Und dann die Gestalt der Kirche. Das ist in ihrer ganzen Konstruktion, in ihrer ganzen Planung Versöhnung. Das wisst ihr, weiß ich, aber ich sage es trotzdem nochmal. Diese sich ausweitende große Tordimension hin in diese Welt. Dieses durchsichtige Fenster, nicht wir hier drin schön kuschelig, ach, heute haben wir mal wieder Ruhe. Hoffentlich nicht. Sondern immer die Welt vor Augen und das Thema vor Augen. Und hier, das hat der Künstler Johannes Schreiter sehr gut gemacht, hat er das Thema nochmal auf Nasenhöhe gemacht, damit wir alle draufstoßen können, wenn wir davor stehen. Das Fremde, das mir Fremde, das ganz andere, die andere Frömmigkeit, die andere Persönlichkeit, die andere Art. Aber offen. Der andere darf bei mir Platz haben und ich beim anderen. Ihr Lieben, das predigt sich alles viel, viel leichter, als es sich lebt. Wer ist der andere, der bei dir noch Platz braucht? Dieser Altar, Heilsgeschichte, da lag der Sohn drauf. Und Gott hat gesagt, ich habe es zwar ernst gemeint, aber nicht so ernst, wie du es jetzt gemacht hast. War gut, dass du ernst bist, aber ich sage dir, ich gehe mit dir und ich gehe mit euch immer bis an die Grenze, aber nie über die Grenze. Ja, manche Erfahrungen sind grenzwertig, kaum auszuhalten, unerträglich. Aber er wird dich nicht überfordern. Er wird dich nicht und er wird uns, euch als Gemeinde, auch in diesem Kirchenkonstrukt, das uns Mühe macht und den ganzen Prozessen, die uns zerreißen wollen. Ich kenne den, der das gerne möchte, dieses Zerreißen. Aber wisst ihr was? Der kann uns mal. Hoffentlich. Und dann das Lamm Gottes. Ein für alle Mal. Das muss keiner mehr leisten. Das ist die große Vorleistung. Da hat der Himmel die Erde geküsst. Das war mal ein Musical zu Heiligabend, damals in Versöhnung. Versöhnung überall, ihr Lieben. 6,5 Jahre Segen, damals Wachstum, Struktur. Kultur. Sigi Plätz, der ist heute leider nicht hier. Unverschämt. Macht einfach Urlaub. Fragt mich nicht. Er sagte damals, als das klar war, dass ich abspringen darf: Peter, du kannst gehen. Ich dachte, hä? Klingt ja gar nicht so nett. Doch, die Aufgabe, die Gott dir für diese große Gemeinde gegeben hat, die hat sich erledigen können. Die Gemeinde hat Struktur bekommen, die große Gemeinde mit der Bibelstunde, die alle so liebten. Und nur nicht Hauskreisleiter, nur nicht. Ich will das alles nicht wiederholen. War spannend. Ja, jeder hat seine Zeit, jeder hat seine Berufung. Reifezeit, herausfordernde Zeit kam danach. Will ich jetzt nicht vertiefen. Freuden, Feiern, Lobpreis, Rüstzeiten. Wie viele Rüstzeiten haben wir gehalten? Adelboden, Schwarzenbach im Wald. Immer wieder empfangen und loslassen, ihr Lieben. Auch für mich war das ein Loslassen. Ich habe hier viel gelernt mit euch. Und dann die Strukturprozesse, Stellenverluste, Sonderanstellungen. Und immer wieder, das war das Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und die Treueerweisung Gottes, das, wo wir scheinbar verloren hatten, eine offizielle Planstelle. Da hat er uns halt Taler geschenkt. Und wir konnten eine halbe Pfarrstelle dazu installieren, mit Erlaubnis der Landeskirche. Wir konnten einen Hausmeister anstellen, wir konnten die Kantoranstelle erweitern. War alles möglich. Und ihr werdet auch jetzt die Stellen, die ihr noch braucht, jenseits des Schlüssels der Landeskirche, aus der Fürsorge Gottes tragen können. Ihr Lieben, er lässt sich nicht schenken. Wenn wir seine Berufung annehmen, wenn wir diesen Weg gehen, auch, das sage ich ganz bewusst, auch in und mit dieser Kirche. Lasst euch nicht irritieren. Landeskirchenämter können nur in Verwaltung denken. Ist so. Bischöfe teilweise manchmal anders. Und ihr lebt die Basis. Ihr lebt sie mit dem Gruß Jesu: Ich suche euer Herz. Habt ihr die Bereitschaft, in dieser eurer Berufung weiterzuleben, koste es, was es wolle? Den Satz sage ich bewusst, koste es, was es wolle. Jesus im Judentum, das war keine Freundschaft. Das war sein Zuhause, das waren seine Wurzeln, aber das war keine Freundschaft. Und dennoch ging er immer zuerst in die Synagoge, in die Kirche, in den Tempel, in die Kirche. Hat das Gespräch mit diesen Kunden damals gesucht, mit den Pharisäern und Sadduzäern, die Auseinandersetzung nicht gescheut. Freunde, es gehört auch Auseinandersetzung dazu, damit man sich da wieder zusammensetzen kann. Das darf man bloß nicht vergessen. Manche bleiben auseinandersetzen. Auch mit dem Landeskirchenamt. Danke, Hartmut, ich lande sofort. Der ist ja so nett zu mir. Ihr Lieben, Versöhnungskirche, Versöhnungsgemeinde, Versöhnung, Könige, Priester. Jetzt wollte ich eigentlich noch was von mir erzählen, aber das kriegt er nicht. Schluss. Ich bin ja gehorsam. Ich suche euer Herz. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Verstehen weit übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.